Noch einige Worte zu den Posaunengerichten. Die durch die Öffnung des siebten Siegels eingeleitet werden. Es heißt in Vers 6, und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Das erste Posaunengericht, es fällt Hagel und Feuer mit Blut vermengt auf die Erde. Die Wirkung ist, dass der dritte Teil der Erde verbrennt, der dritte Teil der Bäume und alles grüne Gras. Dann der Berg, der feurige Berg, der ins Meer stürzt und den dritten Teil des Meeres in Blut verwandelt. Dann der große Stern, der vom Himmel fällt und die Wasserquellen bitter macht. Dann das vierte Posaunengericht, der dritte Teil der Sonne, der dritte Teil der Sterne verfinstern sich. Und dann kommt ein, dann wird diese Gerichtsreihe unterbrochen durch einen dreifachen Wehruf in Vers 13, bevor es dann weitergeht mit dem fünften und dem sechsten Posaunengericht. Wie sind diese ersten vier Gerichte zu verstehen? Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Und hier stehen wir nun tatsächlich vor einer kleinen Schwierigkeit, wo es gar nicht so einfach ist, zu entscheiden, welcher Möglichkeit man jetzt den Vorzug geben soll. Die eine Möglichkeit ist, dass man diese Gerichte symbolisch, bildhaft versteht. So versteht es zum Beispiel Fritz Grünzweig in seinem Kommentar, der heute Nachmittag oder heute Vormittag ja empfohlen worden ist, und ich möchte das unterstützen. Es ist wirklich ein hilfreicher Kommentar. Er sagt, es handelt sich hier wohl um Bilder. Und deutet es dann folgendermaßen, er sagt, die Erde ist ein Bild für die menschliche Kultur. Also im Gegensatz zu dem Chaotischen des Meeres, das Meer, das nun dauernd in Unruhe ist. Die Erde ist das Feste, steht für die menschliche Kulturwelt. Bäume und Gras seien hier Bilder für den Menschen. Gut, es gibt im Alten Testament ja tatsächlich diese Vergleiche, zum Beispiel Psalm 1, dass der Mensch verglichen wird mit einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist, oder dass Jesaja sagen kann, alles Fleisch, also alle Menschen sind wie Gras. Dann, er sieht in dem Blut den Hinweis auf einen Mordgeist, der sich in der Gesellschaft breit macht. Man könnte das natürlich auch mit heutigen gesellschaftlichen Tendenzen dann in Verbindung bringen, dass das menschliche Leben nicht mehr den vollen Schutz genießt, wenn man denkt an Embryonenforschung oder an Abtreibung. Und er deutet dann zum Beispiel dieses erste Gericht einfach als ein Zerbrechen der Gesellschaft, als ein Zerbrechen der Werte, die bisher unsere Gesellschaft bestimmt haben. Wobei er dann sagt, er will ein wörtliches Verständnis jetzt damit nicht völlig ausschließen. Vielleicht hat ja diese Weissagung nun einen doppelten Sinn, also dass es nun um eine Ebene geht und dann auch um eine wörtlich zu verstehende Ebene. Er denkt dann möglicherweise ein Hagel von Spreng- und Brandbomben, die über die Erde niedergehen, also an irgendwelche Kriegseinwirkungen.
Und dementsprechend deutet er dann auch die folgenden Verse, also wenn die Wasserquellen vergiftet werden, dann bedeutet es eben die Vergiftung der geistigen Quellen, aus denen unsere Gesellschaft lebt, wenn die Gestirne verfinstert werden, dann steht eben die Sonne für Gott und der Mond für die von Gott abgeleitete Weisheit. Also eine Verfinsterung der Gotteserkenntnis wäre gemeint. Klar, wenn man diese Gerichte in der Weise auslegt, dann kann man natürlich sagen, ja, sind wir da nicht schon mittendrin in diesen Ereignissen. Also das hat natürlich auch ein Stück weit Auswirkungen auf unsere eigene Standortbestimmung, dass man nun manches in unserer Gesellschaft wiedererkennen kann von dem, was hier, sofern man es jetzt symbolisch versteht, bildlich versteht, geschildert wird. Ich möchte aber noch auf eine andere Möglichkeit der Deutung hinweisen, die mir jetzt fast noch wahrscheinlicher erscheint, obwohl ich gleich anmerken möchte, dass es hier ganz sicher nicht um richtig und falsch gehen kann, sondern es sind so tastende Versuche, um das zu verstehen. Wenn Sie die Reihenfolge dieser ersten vier Gerichte mal anschauen, was hier betroffen ist. Das erste Gericht betrifft die Erde. Das zweite und dritte Gericht betrifft das Wasser. Und das vierte Gericht betrifft das Licht. Fällt Ihnen da was auf? Ja, im Grunde genommen findet doch das hier statt, was man schon mit dem Schlagwort bezeichnet hat, Schöpfung rückwärts. Die Erde, die Vegetation, das war das Letzte. Dann voraus geht das Meer, das Wasser und ganz am Anfang und Gott sprach, es werde Licht. Das heißt, praktisch jetzt gegenläufig zur Reihenfolge der Schöpfung wird nun hier durch die Gerichte Stück für Stück der Lebensraum des Menschen getroffen. Der Ausleger Adolf Pohl schreibt Folgendes, er sagt, Gott bricht das kosmische Gebäude ab, das er einst errichtete. Das ist der Sinn dieser Plagen. Diese Gerichte, also diese Chaoseinbrüche, künden den Zorn Gottes an. Dieser Zorn trifft wohlgemerkt nicht sofort den Menschen selbst, sondern erst einmal nur seine Welt. Zunächst den äußersten Ring, dann immer engere Ringe, um ohne Zweifel einmal Hand anzulegen an den Menschen selbst, nämlich ab dem fünften Posaunengericht, wo ja nun der Mensch dann betroffen ist. Und zwar eben dann, wenn er nicht Buße tut. Und Adolf Pohl sagt dann, in diesem Sinne sind die Plagen laute Signale, gewaltige Posaunenstöße. Gott hat ja am Berg Sinai sein Kommen angekündigt durch Posaunenstöße. Also es sind laute Signale, gewaltige Posaunenstöße, die den Menschen vor seinen herankommenden Schöpfer und Richter stellen. Diese Deutung, die leuchtet mir eigentlich ein, dass es nun wohl doch in erster Linie um Gerichte geht, die nun die Umwelt des Menschen, seinen Lebensraum betreffen. Und dann bei dem fünften Posaunengericht wird dann der Mensch selber betroffen. Und es gibt bei diesem fünften Posaunengericht auch eine Beobachtung, die eigentlich das unterstützt. Es heißt nämlich dann in Vers 4, es geht ja hier um eine Art Heuschrecken, die nun den Menschen quälen. Da heißt es in Vers 4, es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben, an ihren Stirnen. Normalerweise machen sich ja die Heuschrecken an das Grüne und fressen das, aber jetzt wird ihnen gesagt, sie sollen nicht die Vegetation schädigen, sondern allein die Menschen, die nicht jetzt das Zeichen Gottes an ihrer Stirn haben. Hier werden also Menschen und Vegetation einander gegenübergestellt. Und das unterstützt eigentlich die Deutung, dass es im ersten Posaunengericht dass da die Vegetation nicht ein Bild für die Menschen ist, sondern dass hier wirklich die Vegetation gemeint ist. Und jetzt im Gegensatz zur Vegetation ist der Mensch von diesen Gerichten betroffen. Dieses fünfte Posaunengericht finde ich eines der am schwierigsten zu deutenden Gerichte. Hier bin ich mir selber unsicher. Auf der einen Seite werden in Offenbarung 16 die unreinen Geister, die der Satan lossendet, mit Fröschen, also mit Tieren, verglichen. Offenbarung 16, Vers 13. Deshalb könnte man auch durchaus die Deutung nachvollziehen, die man in manchen Auslegungen findet, dass diese Heuschrecken nun Bilder sind für dämonische Kräfte, die nun den Menschen heimsuchen. Andererseits heißt es hier, dass diese Heuschreckenplage, obwohl sie eigentlich keine richtigen Heuschrecken sind, sie werden ja mit Skorpionen verglichen, es heißt auch nur, sie waren wie Heuschrecken. Es heißt, dass diese Plage 5 Monate dauert. Ich habe mir überlegt, warum 5 Monate, warum gerade diese Zahl? Die hat auch nicht irgendwie eine symbolische Bedeutung. Bis ich dann in einem Kommentar drauf gestoßen bin, 5 Monate sind die Lebensdauer einer Heuschrecke. Dort im Orient, 5 Monate dauert die Vegetation, wo sie was zu fressen finden, und wenn dann die Dürrezeit kommt, dann sterben die Heuschreckenschwärme ab, weil sie nichts mehr finden. Und deshalb dann diese Zeit der 5 Monate. Ich muss sagen, ich will es einfach offen lassen. Nun, es gibt dann auch noch abenteuerliche Deutungen, wo man dann meint, dieser Abgrund, das seien so unterirdische Startrampen oder Schachtanlagen, aus denen dann Flugzeuge hervorkommen, die dann mit Heuschrecken verglichen werden. Das scheint mir dann doch etwas weit hergeholt zu sein. Ich will es einfach offen lassen. Wir werden in der Offenbarung immer wieder auch an Punkte kommen, wo wir dann sagen müssen, hier hat man den Eindruck, die Zeit ist einfach noch nicht reif. Wir werden es irgendwann verstehen und irgendwann werden wir sagen, ach, so war das gemeint. Aber im Augenblick würde ich es nicht wagen, mich hier jetzt auf eine bestimmte Deutung festlegen zu wollen, dass man jetzt mit Sicherheit sagen könnte, so ist es. Auch dann dieses Reiterheer, das dann geschildert wird in dem 6. Posaunengericht, das ja nun wirklich dämonische Züge trägt, auch diese ungeheure Zahl von 200 Millionen, das sind alles Dinge, die unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Aber ich denke, wenn Gott kommt, dann wird es ohnehin unser Vorstellungsvermögen übersteigen. Ich möchte schließen einfach noch einmal mit diesem Hinweis, den ich zu Anfang schon gegeben hat. Auch in diesen Gerichten zeigt sich immer noch ein Stück der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Dass er eben nicht handelt, so wie das Karl Valentin vorschlägt, schickt doch eine Sintflut und lass die Menschen einfach ersaufen, sondern dass Gott sich ankündigt. Und dass man ja nun feststellt, es findet hier eine Steigerung statt. Gott konfrontiert den Menschen nicht sogleich mit der ganzen Härte seines Zornes, sondern da ist die Rede zuerst der vierte Teil, dann der dritte Teil und erst dann ist die ganze Menschheit betroffen. Und das andere, was mir noch wichtig ist, es heißt ja in Offenbarung 4, dass diese Heuschrecken nur den Menschen Schaden tun dürfen, die nicht das Kennzeichen Gottes haben, also die nicht zu Gott gehören. Und das bedeutet doch, Gott hat Mittel und Wege, seine Gemeinde auch in diesen endzeitlichen Gerichten zu bewahren. So wie er es schon bei seinem Volk Israel in Ägypten getan hat. Wo man ja bei der einen oder anderen Plage dann den Hinweis findet, und überall hagelte es, aber nur bei den Israeliten nicht. Ich weiß jetzt nicht genau die einzelnen Plagen, wo das nun steht, aber bei einzelnen Plagen, da heißt es dann, alle in Ägypten waren betroffen, aber die Israeliten nicht. Und so wollen wir dem Herrn vertrauen, auch im Blick auf die kommenden Ereignisse. Und wir wollen einfach Gott auch ernst nehmen, ihn in rechter Weise fürchten, das heißt nicht Angst haben vor Gott, aber in Ehrfurcht vor ihm stehen, weil eben nun auch in diesen Gerichten etwas deutlich wird von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit und dass Gott seiner nicht spotten lässt. Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn es um die Frage geht, was heißt Gott recht fürchten? Augustin hat einmal gesagt, derjenige fürchtet Gott knechtisch, der fürchtet, dass Gott kommt. Und derjenige fürchtet Gott kindlich, der fürchtet, Gott könnte gehen. Ja, soweit für heute Abend. Soll man noch Möglichkeit von Rückfragen anbieten? Ja, ich denke so vielleicht 10 Minuten könnten wir uns noch dann gönnen. Sie denken jetzt an diese Übersicht. Ja. Ja, dieses P mit diesem Kreuz, das sind die griechischen Anfangsbuchstaben von Christos, also das sogenannte Christusmonogramm. Das habe ich hier einfach als Symbol für Jesus Christus gewählt, wo es also zunächst um seine Wiederkunft geht. Ich persönlich meine, dass dann in diesem Zusammenhang auch die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird. Andere denken ja, dass es schon vor der antichristlichen Trübsal sein wird. Dann die Aufrichtung des messianischen Friedensreiches, das tausendjährige Reich, während dieser Zeit der Satan gebunden, der vorher den Antichristen sozusagen zu seinem Medium gemacht hat, deshalb auch hier der Satan angedeutet, dann wird er ja ganz kurz noch einmal freigelassen und bringt einen Teil der Völker des tausendjährigen Reiches noch einmal gegen Gott auf und gegen sein Volk. Aber das ist nur eine Episode. Es fällt Feuer vom Himmel und der Satan wird der ewigen Verdammnis überantwortet und dann das große Weltgericht mit dem doppelten Ausgang. Wobei jetzt nicht nur zeichnerisch angedeutet, sondern das entspricht ja dann auch dem textlichen Umfang. Der Schwerpunkt liegt auf dem neuen Himmel und auf der neuen Erde, aber die Bibel verschweigt uns jetzt nicht diese Wahrheit, dass es auch diese andere Möglichkeit des ewigen Getrenntseins von Gott gibt. Ja.
Sie haben erwähnt von den Seelen, die auch unter dem Altar sind, die danach oben, wann Herr, wann richtest du? Sind es die Leute, die nach der Zweitauferstehung zu Gott finden? Also praktisch die Kinder, die zurückbleiben von den gläubigen Eltern und die irgendwo zum Glauben finden und dann nicht mehr reden dürfen, weil sie umgebracht worden sind. Oder gehe ich hier zu weit in der Arme?
Also, wenn ich Sie jetzt recht verstanden habe, Ihre Frage ist, ob es sich bei den Seelen derer, die da unten am Altar zu sehen sind, ob es sich hier um die Seelen der ungeborenen Kinder handelt, oder? Also ich deute diese Seelen an dem Altar nun einfach auf Märtyrer allgemein, ob es jetzt Märtyrer der antichristlichen Zeit sind oder ob es vielleicht Märtyrer sind, die schon in der Zeit der Verfolgungen im Römischen Reich umgekommen sind. So würde ich es jetzt verstehen. Also jetzt nicht nur Leute, die nach der Entrückung der Gemeinde dann das Martyrium erlitten haben, weil ich persönlich ja sowieso davon ausgehe, dass die Entrückung erst im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi stattfindet. Ja?
Welche Rolle spielt in diesem Ablauf das Volk Israel?
Also das Volk Israel wird ja vor allen Dingen dann im tausendjährigen Reich noch einmal eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil ich verstehe das tausendjährige Reich, da werde ich dann bei dem Wochenende im März dann noch ein bisschen genaueres was dazu sagen. Ich verstehe es einfach als einen Beweis der Treue Gottes, nicht zuletzt auch gegenüber seinem Volk Israel. Es fragen sich ja manche, warum dazwischen noch ein tausendjähriges Reich? Warum nicht Wiederkunft Jesu Christi und dann gleich neuer Himmel, neue Erde? Warum da noch so ein Reich auf dieser Erde? Aber, und hier möchte ich verweisen auf Gerhard Mayer, unseren Landesbischof, er hat gesagt, es geht um ein Zweifaches. Es geht zum einen um die Treue Gottes. Gott steht zu seinen Verheißungen, die er Israel gegeben hat. Und das Alte Testament spricht nun von einem messianischen Friedensreich auf dieser Erde, wo Israel zum Mittelpunkt der Völkerwelt werden wird und wo die ganzen Völker nach Jerusalem nun wallfahrten werden, sozusagen, um von dort Weisung zu empfangen, Jesaja 2. Und möglicherweise, dass das irdische Jerusalem dann auch sozusagen der Regierungssitz Jesu Christi als des messianischen Königs sein wird. Andere denken, dass er vom Himmel her mit seiner Gemeinde dann regieren wird. Ich denke, diese Fragen, die müssen wir einfach offen lassen. Aber wichtig, Gott macht seine Verheißungen an Israel wahr. Und die andere Seite, es geht auch um die Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott die Welt einfach vernichten würde und dann einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen würde, dann könnte ja jemand sagen, ja gut, Gott ist mit dieser Welt eben doch nicht zu Streich gekommen. Er ist an dieser Welt gescheitert. Und jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, als sie sozusagen in den Mülleimer der Geschichte zu werfen und jetzt macht Gott was Neues. Aber in diesem messianischen Friedensreich, wo praktisch die ganze Erde sich der Herrschaft Jesu Christi beugen muss, wird nun auch deutlich, Gott kommt mit dieser Welt, mit dieser Erde zum Ziel. Und ich möchte es einfach so sagen, diese Erde, die Jesus Christus in ihrer Schmach gesehen hat am Kreuz, sie wird auch Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Und diese Erde, die das Kreuz Jesu Christi getragen hat, die wird auch seinen Thron tragen. Und Jesus kommt eben nicht als der Kaputtmacher, der jetzt nur kommt, um diese Erde zu vernichten, sondern er kommt, um diese Erde noch einmal in einen gottgewollten Zustand zu bringen. Das ist unsere Hoffnung, die sich jetzt eben nicht nur auf eine jenseitige Welt erstreckt, sondern die etwas zu tun hat mit der Erde, auf der wir jetzt leben. Ja, und natürlich in der antichristlichen Zeit, da wird Israel nun genauso Bedrängnis erfahren wie die Gemeinde. Gemeinde und Israel sind viel zu eng miteinander verbunden, als dass das, was Israel betrifft, nicht irgendwann auch die Gemeinde betreffen würde und umgekehrt. Ja?
Gehe ich da falsch? Vorausgesetzt, Israel hätte seinen Messias nach Kreuzigung und Auferstehung erkannt. Wäre da dieses unsere Zeit nur eine Zwischenzeit gewesen und anschließend das tausendjährige Reich?
Ja.
Das ist unser Zeitalter, nur eine zwischengeschobene Situation.
Ich habe keine Antwort darauf, so wenig ich eine Antwort habe auf die Frage, was wäre jetzt, wenn die Eva der Schlange widerstanden hätte oder Adam der Schlange widerstanden hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass Dinge anders gegangen wären, aber Gott wäre auch so zu seinem Ziel gekommen. Gott ist für mich so groß und gewaltig, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es für Gott nicht nur einen Weg gibt. Aber jetzt sind wir eben auf diesem einen Weg, und was es da möglicherweise noch für andere Möglichkeiten gegeben hätte, das müssen wir einfach Gott überlassen. Ja, jetzt war zuerst noch Herr Grauer.
Dass dann die Zeit der Erfüllung kommen wird, wäre gekommen. So sagt auch der Petrus, wenn sich die Juden bekehren, und dann wäre das tausendjährige Reich auch kommen, dann wäre Jesus auch wieder kommen auf die Erde. Und die Gemeindezeit hätte es da nicht gegeben. Und die Weile Gemeinde, weil Gott ja die Gemeinde wollte, hat er das Volk Israel verschluckt, so verstehe ich. Und ist er das rausgeschoben worden, das tausendjährige Reich sogar anschließen.
Ja, er wollte die Gemeinde, aber ob er Israel deshalb verstocken wollte, Jesus sagt, wie oft habe ich versucht, euch zu versammeln, wie eine Henne die Küken unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Also da ist einfach ein Geheimnis, wie auf der einen Seite menschliche Schuld, menschliche Verantwortung, und auf der anderen Seite Gottes Plan, und dass Gott durch menschliche Schuld und Verirrung dann doch zu seinem Ziel kommt. Da geht es mir wie Paulus, der dann sagen kann, welch eine Tiefe der Weisheit Gottes und des Reichtums Gottes. Ja, Sie haben sich noch gemeldet, und ich glaube, dann würde man vielleicht für heute Abend abschließen.
Was halten Sie von der Alten? Auch die Menschen, die von Jesus noch nichts erfahren haben, zum Beispiel. Darf ich hier eine Antwort geben, wo das Sturm?
Ich möchte jetzt keine Diskussion über das Thema Allversöhnung beginnen, denn ich glaube, Sie möchten auch heute Abend noch irgendwann ins Bett gehen, vielleicht. Ich möchte nur so viel sagen, welche Hoffnung jemand in seinem Herzen hat, da möchte ich niemandem dreinreden. Aber wenn es um das geht, was wir lehren, dann sind wir an die Schrift gebunden. Und ich möchte es nur an der Offenbarung selber deutlich machen. Da kommt ja mehrfach dieser Ausdruck vor, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kommt vor im Zusammenhang mit der ewigen Verdammnis, dass da nun Menschen, wie heißt es, Augenblick, ja, Offenbarung 14, 11, der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also im Zusammenhang mit der ewigen Verdammnis wird dieser Ausdruck gebraucht, aber dann auch im Zusammenhang zum Beispiel, dass Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass Gott gepriesen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass Jesus herrschen wird. Ich meine, dass es da auch eine Stelle gibt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das müsste ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall eine ganze Reihe von Stellen, gerade wenn es dann heißt, Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit oder er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit, da ist ja deutlich, dass es hier um eine unendliche Zeitdauer geht und nicht jetzt um eine Reihe von Äonen, die dann irgendwann zu Ende sind und dann beginnt etwas Neues. Und von daher bin ich einfach gebunden durch das Wort Gottes, dass ich sage, ich will mir jetzt nicht diese Freiheit herausnehmen, das nun in verschiedener Weise zu deuten, dass ich einmal sage, es ist endlos und dass ich auf der anderen Seite dann wieder sage, es ist doch begrenzt. Denn diese Unterscheidung macht ja die Offenbarung nicht, sondern sie gebraucht einfach nur diesen Ausdruck. Ich wollte es nur an dem Beispiel deutlich machen. Es gibt natürlich, könnte man jetzt noch andere Stellen heranziehen. Und so will ich es jetzt für mich persönlich sagen. Ich bin an der Stelle gebunden, dass ich nicht wage, in meiner Verkündigung etwas anderes zu sagen, als was die Schrift sagt. Das haben wir zu predigen. Und wenn dann jemand in seinem Herzen denkt, ja, könnte es vielleicht, dann muss man sagen, er mag es denken, aber ich wüsste jetzt nicht die Grundlage der Schrift, die so ein Denken rechtfertigen würde.